Ja, Gnade muss es sein, auch bei der Umsetzung des Wortes aus dem Jakobusbrief, der ja ein Brief der Herausforderung ist an die Praxis des Glaubens, nicht nur an die Freude, Jesus zu gehören, sondern auch Jesus gemäß zu leben. Und heute lesen wir die letzten Verse des 4. Kapitels, die Verse 13 bis 17, die überschrieben sind mit alleinige Sicherheit in Gott oder Warnung vor Selbstsicherheit. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, all solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Die einzelnen Themen, die hier Jakobus ansprach und herausfordernd dem einzelnen Gläubigen nahebringt, war ja: Anfechtungen sind normal und müssen überwunden werden. Dann nicht nur das Wort hören, sagt er, sondern auch tun. Niemand bevorzugen, nicht die Person ansehen. Wir merken, das sind alles schwierige Dinge, denn wir haben ja oftmals mit Personen allein vom Ansehen schon Schwierigkeiten und haben unser Verhalten dann auch verändert ihnen gegenüber. Der Glaube allein genügt nicht, wenn er nicht Werke hat. Die Zunge ist ein sehr großes Übel und muss unbedingt bewacht werden, dass sie nicht etwas redet, was gegen Gottes Willen ist. Die Weisheit von oben ist etwas, was verbindet, Frieden gibt, gütig ist, barmherzig ist, gute Früchte bringt und immer, immer unparteiisch ist. Das ist die Weisheit von oben. Die Weisheit von oben hat nur eine Partei, das ist die Partei Gottes, aber nie die Partei für einen Menschen. Dann die Warnung im 4. Kapitel vor Wankelmut und vor Unfriede. Und wir haben ja das letzte Mal betrachtet, dass eben das Richten und Beurteilen dem Menschen nicht zusteht. Allein Gott, denn er ist der, der mein Herz, unser Herz prüft. Keiner kann in das Herz des anderen schauen und somit auch nie die Motive seines Handelns beurteilen. Und heute nun eben die Warnung davor, in eine falsche Sicherheit zu verfallen. Vielmehr zu erkennen, dass der Gläubige kein persönliches eigenes Leben mehr hat, sondern das Leben gehört Gott. Das ist also sehr wichtig und deswegen auch die Entscheidungen, die der Gläubige zu treffen hat, kann er nicht separat von dem tun, der ihn erkauft hat. Er kann nicht sagen, ich habe meine eigenen Entscheidungen und Herr, du hast deine Entscheidungen. Ich will das, wenn du segnest, ist gut, wenn nicht, mache ich es trotzdem, sondern ich gehöre dir. Darum entscheidest du, was ich tue, wo ich bin, was ich lasse, welche Kontakte ich zu pflegen habe und welche ich zu meiden habe. Deswegen, Jakobus ist in seiner Ausdrucksform vielleicht auch, wenn er zur Zeit Luthers gelebt hätte, in der gleichen strengen Mundart zu Hause. Luther hat ja auch sehr drastisch geredet und Jakobus, nachdem er sich bekehrt hat, aus seinem Unglauben heraus, hat ihm auch sehr drastisch gesagt, ihr wisst nichts. Ihr wisst nicht, was morgen sein wird, und euer Leben ist doch nur ein Rauch. Ihr könnt nicht sagen, wir wollen das und das tun, sondern immer sagen, wenn der Herr will und wir leben, dann können wir das und das tun. In der unrevidierten Übersetzung heißt es ja an einer Stelle, die ich nachher auch noch lese, wo es heißt, ihr wisst ja noch nicht mehr, was heute alles passiert. Also noch nicht mal so weit gegriffen, ihr wisst nicht, was morgen ist, sondern ihr wisst noch nicht mal, was heute passiert. Ob ihr heute, ich sage es mal so, ob ich heute überhaupt noch nach Hause komme, das weiß ich doch gar nicht. Das kann ich wünschen, kann ich vermuten, aber wissen kann ich es nicht. Ich weiß nicht, ob nicht heute mein Leben hier auf Erden zu Ende geht. Viel weniger weiß ich, was morgen ist. Deswegen, ein Kind Gottes soll immer in der Abhängigkeit von dem stehen, der es erkauft hat vom Herrn. Er weiß, was heute noch passiert. Er weiß, was morgen ist. Jakobus fordert also die Wirklichkeit des Glaubens, die Realität, die Nüchternheit des Glaubens ein und will sagen, sie erzeigt sich in dieser Erkenntnis, die sich ja auch praktisch auswirken soll in unserem Leben, dass wir durch Jesus allein mit ihm leben, hier und in Ewigkeit. Das heißt also, unser innerer, neuer Mensch wird nie mehr dem sichtbaren Tode preisgegeben. Das ist die eine Erkenntnis. Wir haben ein neues Leben bekommen, was nie mehr stirbt. So sagt es auch der Herr Jesus in Johannes 11, wenn wir uns diesbezüglich das wieder mal vors Herz stellen lassen. In Johannes 11, ab Vers 25, wir kennen diese Verse, wo er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Also das äußere Leben. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nie mehr sterben. Das ist diese Erkenntnis, die auch Jakobus hier einfordert bei den Gläubigen, dass sie das wahrnehmen. Du hast ein Leben bekommen, was nie mehr stirbt. Und dieses Leben ist aus Gott. Und dieses Leben soll hier in der Zeit pulsieren. Zugleich sehen wir aber, dass auch unser äußerer Mensch begrenzt ist, aber auch eine ungewisse Lebensdauer hat. Also er will auch sagen, schaut, du weißt nicht, wie lange dein äußerer Mensch hier ist, das weißt du nicht. Der äußere Mensch, der kann jederzeit abgelegt werden. Deswegen, also verfüge nicht über diese Zeit, die du vielleicht gar nicht mehr hast. Du willst verfügen über morgen, übermorgen und nächstes Jahr und hast die Zeit äußerlich überhaupt nicht mehr. Wir sollen als Kinder Gottes ganz eng am Herrn leben, jeden Tag aufs Neue und diesen Tag prägen lassen von ihm. Denn der Apostel Paulus schrieb ja auch in 2. Korinther 4, Vers 16, unser äußerer Mensch verdirbt. Wann er verdirbt, in welcher Weise, das wissen wir nicht. Das erleben wir dann stückweise mit. Aber der Innere, der bleibt. Er wird von Tag zu Tag erneuert. So heißt es hier in 2. Korinther 4, Vers 16. Wir leben also, wenn wir Sündenvergebung erlangt haben und die Neugeburt durch den Heiligen Geist, leben wir als Ewigkeitsmenschen in einem zeitlich vergänglichen Leib. Das sind offenbare Widersprüche, aber so ist es. Wir leben als Ewigkeitsmenschen in einem zeitlich begrenzten Leib. Das ist eine Kombination, die wir nie vergessen sollen, dass wir auf der einen Seite etwas zeitlich Begrenztes haben, worüber wir gar nicht verfügen können, weil wir die Grenzen nicht kennen, und aber aus der Freude leben dessen, was wir haben, was in Ewigkeit bleibt. Auch in 2. Korinther 4, Vers 7 schreibt der Apostel Paulus, wir haben solchen Schatz, also dieses ewige, ja, solchen Schatz in einem irdenen Gefäß. Das irdene Gefäß zerbricht, so dass dieser Schatz des ewigen Lebens, was dann pulsiert, hier schon in der Zeit, erkannt wird als von Gott. Das, was wir im irdenen Gefäß tun können, wird nicht erkannt als von Gott unbedingt. Das kann jeder andere Mensch, der ein irdenes Gefäß hat, auch. Aber in diesem irdenen Gefäß ist der Schatz des neuen Lebens, und das neue Leben arbeitet etwas in dem irdenen Gefäß, woran erkannt wird, das ist nicht von Menschen, das ist von Gott. Zum Beispiel eine immerwährende Liebe. Auch wenn die Liebe geschlagen wird. Das ist nicht vom irdenen Gefäß, das ist von Gott. Das sehen wir in Jesus Christus. Er liebte bis in den Tod. Er wurde geschlagen. Das ist eine Liebe, die dem irdenen Gefäß nicht entsprach, sondern von Gott. Ein zweites: Nun haben wir uns als Kinder Gottes für das Leben mit dem Herrn entschieden. Nicht nur für das ewige Leben, sondern auch, wie es Petrus sagt, für die übrige Zeit in dem irdenen Gefäß. Kinder Gottes sind entschieden, will Jakobus hier sagen. Sie spekulieren nicht. Sie sind entschieden, mit Jesus in Ewigkeit zu leben. Aber auch mit Jesus in dieser Zeit zu leben, solange das irdische Gefäß über diese Erde geht. Petrus formuliert das so in 1. Petrus 4, diese bekannte Stelle, dass er sagt, es ist ja genug, dass wir die vergangene Zeit nach dem Fleisch gelebt haben. Jetzt ist es so, dass wir die noch übrige Zeit im Fleisch, wir könnten auch sagen die übrige Zeit im irdenen Gefäß, nicht den Begierden der Menschen, sondern die übrige Zeit im Gefäß dem Willen Gottes leben. Das ist die Entschiedenheit der Kinder Gottes. Dass sie dann nicht sagen, in Ewigkeit will ich mit Jesus leben. Nein. Seit meiner Bekehrung lebe ich jetzt auch hier im irdenen Gefäß für Gott, mit Gott. Ja, nach dem Willen Gottes. Daran mahnt oder erinnert auch Jakobus. Der Herr hat durch sein Kreuz also nicht nur ein Anrecht auf das ewige Leben für uns erworben, sondern auch das Anrecht auf unser zeitliches Leben. Das heißt, er sagt, jetzt bestimme ich das. Das gehört mir, dein zeitliches Leben. Das kannst du nicht mehr, wie du willst, einteilen. Wir denken an diese Worte des Apostel Paulus, als er noch Saulus hieß, dass er ganz deutlich sagte, ja, Herr, was willst du jetzt, dass ich tun soll? Das heißt, mein zeitliches Leben gehört mir auch nicht mehr. Denn der Herr hat am Kreuz beides erworben, unser ewiges Leben und das ewige Leben in der Zeit, das zeitliche. Paulus bringt das auch an die Korinther wieder auf den Punkt und schreibt in 1. Korinther 6, Vers 20, ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes, also die Gott gehören. Sie gehören Gott. Und er schreibt auch, wisst ihr nicht, dass ihr euch nicht mehr gehört? Ihr gehört Gott, beides gehört, euer Geist wie auch euer Leib. Das ewige Leben für euch und das zeitliche, es gehört Gott. Das ist eine Dimension, die wir leicht aus dem Auge verlieren können. Wir trennen das oftmals gerne, dass wir sagen, im Geist leben wir für Gott, aber im Fleisch teilen wir uns persönlich ein. Wir senden uns hin, wo wir wollen. Wir planen, was wir wollen. Wir führen durch oder kaufen oder verkaufen, was wir wollen. Aber Jesus sagt, nein, du gehörst jetzt mir. Wenn ich will, dass du diesen Weg gehst, dann musst du diesen Weg gehen. Denn du kannst nicht mehr frei bestimmen. Und das sagt er auch in Johannes 10, Vers 27. Er redet von denen, die er erlöst hat, die zu ihm gehören und sagt, meine Schafe hören meine Stimme und was tun sie? Sie folgen mir. Oder denken wir an diese Stelle, da wo ich bin, sagt der Herr, soll mein Diener auch sein. Also hier wird nicht mehr die Wahl gegeben, wo willst du sein, solange du auf Erden bist, sondern jetzt habe ich dich erkauft, jetzt bestimme ich, wo du zu sein hast. Ob du vielleicht Missionar werden sollst, ob du einen missionarischen Dienst in der Stadt tun sollst oder in Übersee, oder ob du einen Kreis leitest oder ob du für eine bestimmte Person gesandt wirst und so weiter. Der Philippus zum Beispiel, der konnte sich auch nicht aussuchen, wo er hinging. Ihm wurde gesagt, du gehst auf diese Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Dort hast du jetzt was zu tun, denn dort ist einer, der in dem Propheten Jesaja liest. Dem musst du das jetzt erklären. Da wurde er gar nicht gefragt, ob er das will. Und als diese Sache fertig war, führte der Geist ihn einfach woanders hin, ohne zu fragen, ob er das will, weil Philippus Jesus gehörte. Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Nicht, das steht in dem Kontext alles, was hier im Jakobusbrief ermahnt wird und eingefordert wird. Ihr seid doch wie ein Dampf, ihr könnt nicht sagen, ich mache das und das, sondern so der Herr will und Leben da ist und er es zulässt, dann könnt ihr das tun und das tun. Der wiedergeborene Christ hat also sein Leben gerne unter die Führung des Herrn gestellt. Also ein Kind Gottes hat das nie widerwillig getan, sondern wir sind ja alle froh, dass der Herr uns überhaupt angenommen hat, dass er uns zu einer neuen Kreatur hat werden lassen. Und darum sind wir auch dankbar, wenn wir uns an ihn wenden dürfen und fragen, was sind deine Planungen für unser Leben? Du guter Hirte, wo willst du uns hinführen? Die Frage ist ihm sehr wichtig, weil nur Gott allein die Länge und Kürze unseres Daseins auf Erden kennt. Keiner von uns weiß es für den anderen, wie lange, wie viele Tage, wie viele Jahre er noch hier ist. Gott kennt es. Und weil er diese Spanne kennt, ist er auch der Einzige, der diese Spanne richtig ausfüllen kann. Ansonsten vergeude ich meine Zeit. Ich habe vielleicht nur noch 3 Tage und 2 davon verschleudere ich, weil ich nur auf mich fixiert bin und nicht mehr frage, Herr, was willst du in diesem Tag tun? Das meint hier Jakobus ganz deutlich. Diese Engigkeit im praktischen Glaubensleben muss vorhanden sein. Der gute Hirte will also diese Lebensspanne hier auf Erden erfüllen. Er erkennt, wie lang sie ist und möchte sie für sich einsetzen, dass sie zum Segen für andere wird. Das Dritte, wir sollen auch erkennen die Nichtigkeit des physischen Lebens. Es ist so ein Weltmensch und solange wir auch Weltmenschen waren, war es das Einzige, worauf wir fixiert waren. Das physische Leben ist alles, was man hat als Mensch. Und das nutzt man. Das nutzt man und baut es aus, alles, was man mit dem physischen Leben hier in der Zeit machen kann. Wir sagen immer, das Leben genießen. Aber Jakobus sagt, bedenkt, was euer physisches Leben ist. Es ist nur ein Hauch. Es ist nur ein Dampf. Bitte verlasst euch nicht auf euren Dampf, sondern verlasst euch auf den Herrn. Ja, er will das mal so ganz klar darstellen. Ein Weltmensch hat nichts anderes. Der kostet sein physisches Leben bis zum geht nicht mehr aus. Weil wenn das zu Ende ist, sagt er, dann habe ich nichts mehr. Aber ein Kind Gottes soll wissen, dass es mit Jesus ewig lebt und dass das Physische nur ein Dampf ist. Dampf oder Rauch, der nur eine kleine Zeit währt, so schreibt Jakobus, und dann ist dieser Dampf nicht mehr zu sehen. Das physische Leben ist nicht mehr da. Als Kinder Gottes stellen wir uns also unter diese Realität und leben in der Nüchternkeit und in der Bereitschaft, heute in das ewige Reich Gottes aufgenommen zu werden. Das heißt, da, wo ich als der Wiedergeborene bereits schon bin, zu Hause bin, durch den Geist Gottes bin ich zu Hause. Diese Nüchternheit soll jeden Tag aufs Neue deutlich werden, damit ich mich nicht erneut klammere an den Rauch, an den Dampf des physischen Lebens, der ja nur eine kurze Zeit währt. Was in unserem Leben vor Gott geordnet werden muss, hat also nicht Zeit bis morgen. Dinge, von denen ich weiß, dass sie geordnet werden müssen, müssen jetzt geordnet werden, weil ich gar nicht weiß, ob ich morgen noch hier bin. Darum ist es so wichtig, nüchtern zu sein. Ich möchte mal aus dem Buch der Sprüche lesen, Sprüche 27, Vers 1. Da steht das so deutlich. Ich lese das mal aus der unrevidierten Übersetzung. 27, Vers 1. Rühme dich nicht des morgenden Tages, denn du weißt nicht, was heute sich begeben mag. Rühme dich nicht des morgenden Tages. Was du heute, sagen wir ja, kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Denn du weißt nicht, was heute noch alles passiert, ob du das morgen überhaupt erreichen wirst. Jakobus 4,14, ihr wisst nicht, was morgen sein wird. In einem Beispiel haben wir das auch, der Herr Jesus gab ja hier in Lukas 12 ein Beispiel von einem Kornbauern, der auch dachte, er könne in die Länge leben, weil er so eine gute Ernte gemacht hat. Das ist in Lukas 12 ab Vers 16. Ein Gleichnis, sprach der Herr, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Du Narr. Und wem dann das gehören wird, was du dir in Sicherheit gesammelt hast, das weißt du nicht. So geht es dem, sagt der Herr, der sich Schätze und Sicherheiten auf Erden sammelt, der also seine Sicherheit in dem äußeren Leben sucht. Dem geht es so. Der denkt, er könne jetzt noch ein paar Wochen in die Länge damit leben. Du Narr, heute Nacht wirst du gerufen. Und du weißt nicht, wer das bekommt, was du gesammelt hast. Dieser fragt also nicht nach dem Herrn, wie er den empfangenen Segen gebrauchen oder verbrauchen soll, sondern er fragt nur sich selbst ab und hat diese größeren Scheunen gebaut, um sein Gut dort hineinzusammeln für sich. Er versprach sich eine wunderbare Lebenserfüllung davon und Lebenssicherheit, aber das wurde ihm gänzlich genommen. Jona, der ja versuchte, seine eigenen Wege zu gehen und von Gott floh, den Auftrag nicht ausführen wollte, nach Ninive zu gehen, erkannte etwas, und zwar im Bauch des großen Fisches, der ihn dann schlussendlich verschluckte, nicht seinen eigenen Weg mehr gehen ließ, und dann kam er innerlich irgendwie zur Buße. Und dann betete er etwas. Er dankte Gott dafür, dass er über allem steht, und sagte Folgendes. Ich möchte das mal lesen in Jona 3, die Verse 2 bis 11. Jona 3. Es heißt ja hier, mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive, predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt, 3 Tage Reisen groß. Aber zuvor in Kapitel 2 heißt es, in diesem Bauch des Fisches, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringten mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge. Gründen der Erderiegel verschlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Herr, mein Gott. Und dann sagte er, als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Erfahrung, die er machte, lautet jetzt, die sich halten an das Nichtige, die verlassen ihre Gnade. Die verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Das Gelübde, wir können es sagen, das Gelübde, mit Gott zu leben. Die sich wieder halten am Nichtigen, die verlassen den Weg der Gnade Gottes. Also auch Jona musste das lernen. Nachher ging er nach Ninive und predigte dieser Stadt und war erstaunt, dass doch die Leute Buße taten. Wir können also als Kinder Gottes, die unter der Gnade leben wollen, nur Planungen und Ziele vom Herrn erbitten und darin leben. Oder die Gnade verlassen und, wie es Jakobus sagt, im Hochmut selber planen. Er nennt das ja hochmütig. Ein Kind Gottes wird hochmütig, wenn es anfängt, wieder selbstständig zu werden zu wollen. Wenn es sich nicht mehr daran erinnert, was es Gott in Jesus gekostet hat, es zu erkaufen. Für die Ewigkeit. Im Hochmut fängt man wieder an, selbst alles regeln zu wollen. Wir verstehen also in diesem Zusammenhang auch das Gebet Davids im Psalm 86. Durch den Geist Gottes ist das ja alles schon vorgeschattet, inspiriert worden, sodass auch im Alten Bund diese Menschen, die mit Gott leben wollten, in diese Verbindlichkeit gezogen worden sind und merkten, wenn sie nicht verbindlich bleiben, dass der Segen wegfällt. In Psalm 86, die ersten beiden Verse, Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Das ist also erstmal eine Erkenntnis. Ohne Gott in Jesus bin ich nichts. So kann ich machen, was ich will in dieser Welt, aber in Wahrheit bin ich nichts. Mein äußeres Leben ist nur ein Dampf. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Dein. Ja, also dieses bewusste Bekenntnis. Hilf du mein Gott, deinem Knecht, der sich auf dich verlässt. Und dann heißt es in Vers 11, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Also vorher, ich bin dein. Bewahre mich, dass ich gar nicht aus dieser Zusammenfügung mit dir falle. Und darum interessiert es überhaupt nicht mehr, so konnte er durch den Geist sagen, was mein Weg ist, sondern ich will dein Weg kennenlernen, deine Planungen. Ja, und darauf will ich gehen, auf diesen Wegen, die du mir zeigst. Und auch im Psalm 39, ist auch ein Psalm Davids, Vers 5 bis 7, da sagt er auch, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat, dass ich davon muss. Lehre mich doch, dass mein zeitliches Leben jederzeit hier zu Ende gehen kann. Das ist also eine wichtige Lehre. Wenn wir diese Lehre nicht in uns tragen, dann kommen wir zu einer falschen Selbstständigkeit. Jeden Augenblick kann unser äußeres Leben zu Ende sein. David betet darum: Herr, lehre mich das, lass mich das nicht vergessen. Denn siehe, meine Tage, er könnte beinahe mit Jakobus gesprochen haben, sind nur eine Handbreit bei dir. Mein Leben ist, also das Äußere, wie nichts vor dir. Das ist so kurz, wie nichts, ein Dampf, ja? Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben, also die glauben, dass ihr äußeres Leben in die Länge geführt werden könnte und sie sich hier verwirklichen können. Wie gar nichts sind alle Menschen. Sie gehen dahin wie ein Schatten, machen sich viel vergebliche Unruhe, sie sammeln und sie wissen nicht, wer es einbringen wird, wer es kriegen wird. Genau das, was der Herr Jesus von diesem Mann sagte, von dem Bauern: Du weißt gar nicht, was wer das kriegt, du Narr. Ja, verlass dich auf den lebendigen Gott. Darum betete David: Herr, lehre mich das immer wieder aufs Neue, dass mein Leben hier ein Ende hat, das Äußere, damit ich nicht anfange, es falsch einzuteilen. Wenn uns der Herr also einen Weg, einen Auftrag zeigt oder wir tägliche Notwendigkeiten um uns sehen, die angepackt werden müssen, oder notwendige Planungen in Bezug auf unser äußeres Leben getätigt werden müssen, Hausbau vielleicht, Urlaub oder Besuche, die tägliche Arbeit, die Familie und so weiter, dann sollen wir immer bei all dem in Demut bleiben und in Demut handeln und sagen: So Gott will, und wir dann morgen noch da sind, dann wollen wir den besuchen. Nicht, ach, morgen besuche ich den und übermorgen mache ich das und so. Nein, immer wieder dran denken: So Gott will und ich morgen noch da bin, dann würde ich den gern besuchen oder dies tun. Das heißt, es ist so wichtig, Jakobus fordert das ein, weil er sagt, es ist wichtig in unserem menschlichen Leben, das immer wieder vor Augen zu haben, weil wir sonst sehr schnell wieder abdriften können von dem neuen Leben auf eigene Wege, menschliche Wege, die nicht Frucht bringen. Noch ein Punkt, der letzte Punkt: Unsere Lebensspanne, die wir auf Erden noch mit Jesus haben, ist kostbar. Das soll also auch wichtig sein. Die paar Tage, Wochen, Jahre sind kostbar, äußerst kostbar, dass sie absolut ausgenutzt werden müssen. Ja, ausgekauft heißt das ja auch in der Schrift, für den Herrn. Wie Petrus sagt, die übrige Zeit dem Willen Gottes. Die Zeit ist kostbar. Wenn ich nur noch eine Woche habe, dann will ich diese eine Woche auch nutzen, um ein Segen zu sein für andere. Denn nach dieser Woche kann ich es nicht mehr, weil ich nicht mehr da bin. Weil ich es aber nun nicht weiß, ob ich nur noch eine Woche habe oder drei, muss ich immer daran erinnert werden, es könnte sein, dass ich nur noch eine habe. Wenn ich aber nur noch eine habe, will ich sie nutzen. Sie ist kostbar. Kein Tag ist überflüssig in unserem Leben. Denn wir haben als Kinder Gottes, und Jakobus schreibt ja auch hier nur an die Wiedergeborenen, an die, die Jesus gehören, wir haben einen herrlichen Auftrag, den wir erfüllen sollen, nämlich alles, was wir tun, durch unseren Heiland tun. Ich lese da mal Kolosser 3, in Vers 17, den Vers 17, den kennen wir ja auch sehr schon fast auswendig, aber dann lese ich mal 18 weiter und 24. Da steht ja: Alles, was ihr tut, das ist also eine unglaubliche Anforderung. Also ich kann das sehr schnell lesen. Aber wenn ich das jetzt versuche, in mein Leben hineinzusehen, dann merke ich, da kommen Schwierigkeiten. Alles, was ihr tut, mit Worten, mit Taten, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das ist also eine Herausforderung. Das heißt, wenn ich das im Namen Jesu tue, dann müssen es ja auch Dinge sein, die vor Gott Bestand haben. Meine Worte müssen ja dann vor Gott Bestand haben können. Sonst kann ich sie ja gar nicht in seinem Namen tun. Meine Taten, das müssen ja solche sein, die Bestand haben vor ihm. Merken wir diese Herausforderung? Und dann wird er danach dann auch geschrieben, einen Verhaltensriegel für Kinder Gottes. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen, seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig dem Herrn. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also da verstehen wir dieses Wort in Kolosser 3, Vers 17 noch besser. Alles, was ihr tut in Worten und Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Da ist also das ganze praktische Leben mit eingeschlossen. Natürlich muss ich das nicht immer jetzt sagen, so Gott will und ich Leben habe, aber im Herzen soll ich es denken. Im Herzen soll ich es vom Wesen dabei haben. Ja, ich will es tun, so der Herr mir morgen noch Leben schenkt auf dieser Erde. Und dadurch werden wir nicht nur selber gesegnet, sondern werden auch ein Segen für andere. In 1. Timotheus 2 lese ich da mal einige Verse. 1. Timotheus 2. 1 bis 4. Ihr wisst selbst, 1. Timotheus, ich war jetzt im Thessalonicher Brief, ist danach Timotheus, ja, was nun das Kommen unseres Herrn betrifft, nein, diese Bibel ist hier etwas anders aufgelistet, so jetzt habe ich es. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, also das heißt den Segen jetzt auch für andere Menschen bringen wollen, tue Bitte und Gebet für Bitte und Danksagung für alle Menschen. Das ist also unser Auftrag für alle Menschen, ja, für Könige, Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also dies alles im Namen Jesu tun, hat diesen Ausfluss, dass wir ein Segen sind für andere, dass die anderen uns wichtig werden. Und zwar nicht nur eins und zwei und drei Leute, sondern die ganze Welt. Alle Menschen sollen uns wichtig sein in unserem neuen Leben. Darum ist es so entscheidend, wie Jakobus sagt, daran zu denken, dass die Planungen in unserem Leben Jesus Christus übernimmt. Wenn die Christen nämlich nicht für die verlorenen Menschen beten, tut es keiner. Wenn wir nicht für die Obrigkeiten beten, tut es keiner. Das können nur die Kinder Gottes. Das machen nur die Kinder Gottes. Die anderen schimpfen nur auf die Obrigkeiten. Die schimpfen auf die Menschen, auf ihre Grenzen, was sie alles falsch machen. Aber die Christen, die Kinder Gottes, sind die einzigen, die für sie beten. Obwohl sie so viel falsch machen, wir haben ja auch so viel falsch gemacht. Beten sie für sie, dass sie das Richtige tun können. Das ist also ein riesiger Auftrag und eine riesige Verantwortung, in die uns der Herr gezogen hat. Und wenn wir nicht den anderen Menschen sagen, durch Wort oder durch die Taten oder durch die Lebensart, dass Jesus Sünde vergibt und ein neues Leben schenkt, tut es keiner. Hier verstehen wir, wie kostbar unsere kleine Lebenszeit hier auf Erden ist. Und Jakobus, der ja die Praxis des Glaubens anmahnt, weist darauf hin. Das heißt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und wir wissen ja als Kinder Gottes, Gutes zu tun, eben diesen Auftrag zu erfüllen. Wer also den Weg der Errettung von Schuld und Tod kennt und behält dies für sich, weil er mit eigennützigen Planungen beschäftigt ist, sündigt abermals, weil er nur mit sich beschäftigt ist und nicht mit dem Auftrag, den er als Kind Gottes bekommen hat. Unser Glaube und Glaubensleben soll das uneingeschränkte Vertrauen unseres Herrn und Heilandes gegenüber widerspiegeln. Wir vertrauen ihm total. Das soll deutlich werden in unserem Leben. Manchmal bezeugen das ja auch sogar unsere Mitmenschen, wenn sie das dann sehen. Wir durften das auch schon ein-, zweimal so erfahren oder dreimal, dass Menschen uns das dann absagten, weil sie das bei uns gesehen haben. Das hat uns froh gemacht, dass sie da etwas sehen konnten, dass wir Jesus vertrauen, der unser Leben erneuert hat. Es soll deutlich werden, dass er, der Herr, unsere einzige Hoffnung ist, unser einziger Lebenssinn und unsere herrliche Zukunft in seinem Reich und der Grund allen Handelns. Doch so frei kann also der Nicht-Sorgende, kann nur der Nicht-Sorgende sein. Also wer sorgt, der kann nicht so frei sein. Nur der, der demütig bleibt vor Gott, kann so frei sein. Nur der, der sich verlässt auf die Verheißungen des Herrn, der zuerst trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, nur der bleibt frei von dem falschen Sorgen um die Dinge dieser Zeit. Ich lese da nochmal zwei Stellen, einmal im Matthäusevangelium, wo der Herr Jesus ja dies deutlich sagt zu seinen Jüngern, Vers 33, Kapitel 6, und sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So, jetzt könnte eine lange Pause kommen. Und dann heißt es, so wird euch das alles, was vorher gesagt worden ist, worum der natürliche Mensch immer sorgt, zufallen. Darum sorgt nicht für morgen. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Das bedeutet doch, nur wenn ich wirklich hier dem Herrn vertraue, und das kann nur ein Kind Gottes, habe ich ein freies Herz, von Sorgen freies Herz, was handlungsfähig ist für den heutigen Tag, was auch Weisungen Gottes annehmen kann, und nicht sagen muss, ja, aber, da ist doch dies Problem, ja, sondern ja sagen kann, ja, nicht aber. Aber ist bereits schon der Ausdruck der Sorge, die dann der Anweisung Gottes entgegenschlägt. Im Psalm 31 lese ich da zum Schluss diese Worte aus dem Psalm Davids, Vers 15, wo er sagt, ich aber, Herr, hoffe auf dich und ich spreche immer, du bist mein Gott. Und jetzt kommt dieses geflügelte Wort, was wir kennen und auch singen, darum meine Zeit steht in deinen Händen. Man muss das aber auch zuvor lesen. Warum kann die Zeit des David in Gottes Händen stehen? Weil er sagt, du bist mein Gott. Jeden Tag neu. Darum steht meine Zeit in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Das ist also diese ganz enge Beziehung. Darum steht dann meine Zeit in seinen Händen, weil ich allein auf Gott hoffe. Und das will Jakobus uns sagen. Ich möchte uns diese Verse aus dem Jakobusbrief noch einmal lesen, bevor wir dann darüber sprechen. Nun, ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dazu bringen, Handel treiben, Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt, dann verschwindet er. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Warnung vor Selbstsicherheit. Soweit zu diesen letzten Versen des vierten Kapitels. Glaubenspraxis wird hier angemahnt und wir dürfen diese Praxis haben durch den Herrn.